potessi calix transire, nisi viva illum, fiat voluntas tua.
Juli 2019. Wir betrachten weiter das Leben der heiligen Jeanne d'Arc. Heute ist der dritte Teil. Jeanne d'Arc hatte mit ihren militärischen Erfolgen, welche die Wende in der Auseinandersetzung mit den Frankreich bedrohenden Engländern brachte, sowie mit der Krönung Charles VII. In Reims bereits wesentliche Elemente ihres Auftrags von Gott erfüllt und die Franzosen wieder mit Hoffnung erfüllt. Doch war ihre Mission noch nicht zu Ende. Denn die Engländer sollten aus ganz Frankreich vertrieben werden. Und aus der Sicht der Jungfrau von Orléans mussten die nötigen Schlachten nun zügig weitergehen. Es war der beste Zeitpunkt, denn die Engländer waren zunehmend geschwächt und sie fürchteten sich vor Jeanne. Sie glaubten, dass die Jungfrau von Orléans mit dem Teufel im Bunde sein müsse, denn sie konnten sich die Wende in diesem Krieg nicht anders erklären. Diese Sicht wurde natürlich von der englischen Propaganda auch verbreitet, während die meisten Franzosen in Jeanne als eine von Gott gesandte Botin zur Rettung der Nation sahen. Der König Charles VII., welcher ihr alles zu verdanken hatte und dem Jeanne mit großer Treue anhing, begann nun auf falschen Rat hin, Verhandlungen mit den Feinden zu führen. Jeanne wusste genau, dass dies nicht richtig war, und flehte ihn an, doch die Gunst der Stunde zu nutzen und das ganze Land einzunehmen. Doch der König hörte nicht mehr auf sie wie zuvor. Und die Kette der vielen Siegeschans begann zu zerreißen. Mehr noch, Jeanne wurde verraten und geriet in die Hände der Burgunder, welche sie dann später an die Engländer auslieferten. Die Mission Jeannes trat nun in ihre Leidensdimension ein. Bevor wir nun betrachten, wie Gott sich im Leiden der Jungfrau von Orléans verherrlichte und Jeanne darin ihre Mission vollendete, sollten wir noch einiges über sie erfahren, welches von den Leuten in ihrer Zeit über sie berichtet wurde. Wir sind deshalb so gut über Jeanne d'Arc unterrichtet, weil am Ende ihres Lebens ein kirchlicher Prozess gegen sie geführt wurde, mit vielen Aussagen von Jeanne selbst, die niedergeschrieben wurden, und von Zeugen, die befragt wurden. Herausragend war offensichtlich die Reinheit der Jungfrau von Orléans. Soldaten berichteten, dass in ihrer Gegenwart sie nicht einmal unreine Gedanken hatten. Sie war ja mit den Soldaten unterwegs, musste draußen mit ihnen schlafen und nie wird berichtet, dass es zu zweifelhaften Szenen gekommen sei. Die Männer hatten eine hohe Achtung vor ihr. Der übernatürliche Charakter ihrer Sendung wurde umso deutlicher, dass sie nie etwa eine soldatische Ausbildung bekommen hatte, sondern sie handelte auf Anweisung ihrer himmlischen Ratgeber. Im Durchsetzen ihrer Mission war sie sehr konsequent und wies auch die Oberen des Heeres zurecht, wenn diese andere Pläne verfolgten, als sie ihnen sie vorgegeben hatte. Ihre Voraussagungen trafen ein, und solange man auf ihren Rat und ihre Weisungen hörte, konnte sich das Werk des Herrn ohne Verzögerung erfüllen. Auch wenn Jeanne soldatische Männerkleidung trug und ihre Haare abschnitt, um die Keuschheit besser schützen zu können, verlor sie doch nicht etwa ihre Weiblichkeit und begann zu vermännlichen. Sie blieb ein empfindsames Mädchen, welches leicht weinen konnte, wenn sie zum Beispiel von den Engländern mit unflätigen Ausdrücken beschimpft wurde. Jeanne war eine glühende Patriotin und blieb ihrer Liebe zum König von Frankreich auch dann treu, als dieser später nichts tat, um sie aus der Hand der Engländer zu befreien und vor ihrem grausamen Tod zu bewahren. Man kann Jeanne nicht verstehen, wenn man nicht begreift, wie sehr das übernatürliche Leben für sie selbstverständlich war. Ihre ganze Liebe gehörte Gott und der Umgang mit den Engeln und Heiligen war für sie sehr real. Sie sprachen zu ihr, sie konnte sie sehen, sie rieten ihr, ermahnten sie, belehrten sie und taten alles, um sie für ihre große Mission zu befähigen und dann zu unterstützen. Es war ein familiärer Umgang mit den Heiligen des Paradieses, wie Jeanne ihre himmlischen Begleiter nannte. Oder sie sprach auch in diesem Zusammenhang von den Heiligen, von ihren Stimmen. Besonders brauchte Jeanne die Hilfe des Himmels, als sie auf ihren Leidensweg geführt wurde. Sie wusste durch ihre himmlischen Begleiter, dass sie nicht lange Zeit für ihre Mission hatte und diese demnach rasch durchgeführt werden musste. Deshalb war es für sie schwer zu ertragen, in die Hände der Engländer ausgeliefert zu werden, wohlwissend, dass ihre Mission noch nicht zu Ende war, das Werk also noch nicht vollbracht war. Jeanne war sehr gehorsam, wenn es auch Episoden gab, wo sie sich während der Gefangenschaft bei einem persönlichen Befreiungsversuch gegen den Rat ihrer Stimmen entschieden hatte. Sie wurde dann entsprechend belehrt. Jeanne hat ihre jugendliche Impulsivität nicht verloren und war für die Menschen, die sie kannten, ein großes Licht Gottes. In der nun folgenden Betrachtung morgen werden wir auf ihr Leiden zu sprechen kommen und können dabei nicht übergehen, dass ihr von kirchlicher Seite her großes Unrecht getan wurde. Jeannes Sendung kann man als eine prophetische Sendung verstehen. Ihre Person wurde auf Wunsch des Königs zu Beginn der Mission durch die Kirche geprüft. Man fand nichts an ihr, was nicht tugendhaft gewesen sei, und gab dem König so positiven Bescheid. Deshalb gab es im ersten Abschnitt der Sendung einen wunderbaren Einklang von unmittelbarer prophetischer Sendung der Jungfrau von Orléans durch Gott. Der König nahm sie an und sie wurde von der Kirche beglaubigt und unterstützt. Auf diese Weise konnte der Plan Gottes sich ungehindert entfalten. Dann aber wurde diese wunderbare Einheit durchbrochen.
Der Gesang, den wir hören werden, führt uns noch einmal zurück zum Leiden unserer Heiligen und drückt die Worte Jesu aus, die er vor seiner Passion sprach. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Pater, si non potest calix transire, nisi biba millum, fiat voluntas tua.